Einen wunderschönen Dienstagvormittag wünscht euch Markus Wilmsmann aus dem Mothergrid Studio. Und heute ein Thema, auf das ich mich persönlich sehr freue. Und zwar habe ich Timo Bittner zu Gast, der über viele berichten wird. Eine Genossenschaft, die er gerade in der Gründung begriffen ist. Und neben ihm seht ihr hier auch Marc Bohn, Chefredakteur der Studioszene und seines Zeichens auch mit der Lead befasst und wird mich heute unterstützen bei der Moderation. Fangen jetzt hier die Nachbarn an, ich hoffe es nicht. Naja, egal. Doch. Timo, Genossenschaft, wir haben uns gerade ein bisschen drüber unterhalten. Es gibt da zahlreiche Beispiele schon, Landwirtschaftsgenossenschaften oder auch viele Banken. Die Raiffeisenbank ist als Genossenschaft organisiert. Wie kam denn dir die Idee, eine Genossenschaft zu gründen, um Technikerinnen und Techniker in faire und sichere Arbeitsverhältnisse zu bringen? Das hört sich ein bisschen so danach an, als hättest du da schlimme Erlebnisse gehabt in deiner Zeit als Techniker mit Arbeitsverhältnissen oder Anstellungsverhältnissen.
Ja, hallo Markus. Schön, dass das klappt. Für mich kam das vor allem in Corona, so, weil ich einfach festgestellt habe, dass in Corona irgendwie die Hose unten, Innentaschen raus und was macht man jetzt? Und ich habe dann viel Zeit gehabt, wie viele von uns, darüber nachzudenken und habe mich schon lange mit nachhaltigen Wirtschaften beschäftigt und wie man einfach Wirtschaft 4.0, wie man das besser gestalten kann für alle. Und da bin ich dann irgendwann halt auf diese Idee gekommen, Genossenschaften, die in anderen Bereichen sehr gut funktionieren, das ist schon angerissen, Genossenschaftsbanken, Wohnungsbaugenossenschaften, die kommen eigentlich immer überall da ins Spiel, wo es eine Gruppe an Individuen oder Firmen gibt, die gemeinsam etwas bauen wollen oder gemeinsam etwas brauchen. Und ich habe da wirklich auch das Gefühl, dass wir einen Strukturwandel, können wir nachher nochmal ausführen, brauchen, um einfach aus diesem Einzelkämpfertum rauszukommen, weil ich in Corona für mich zumindest festgestellt habe, und ich sehe das auch bei vielen anderen, dass das dieses, ja klar, ich übernehme alle Risiken persönlich, unbegrenzt selber, in dieser Welt, wie sie auch in Zukunft aussehen wird, keine so gute Idee mehr ist. Und
ja, werden wir doch mal konkret. Also praktisch, euer Angebot richtet sich jetzt mal an Veranstaltungstechnikerinnen und Veranstaltungstechniker, die in der Selbstständigkeit sich befinden. Und jetzt sagt ihr, okay, wir gründen eine Genossenschaft, zusammen sind wir viele, wir organisieren uns. Wie sieht denn diese Organisation dann genau aus? Zum Beispiel, wenn ich schon länger selbstständig bin, kann ich denn meinen Kundenstamm mitnehmen? Oder muss ich mich dann in eure Organisation eingliedern und da nochmal von vorne anfangen?
Für uns ist es super wichtig, dass diese Selbstbestimmtheit erhalten bleibt. Weil ich habe so das Gefühl, in vielen Gesprächen und auch für mich persönlich kann ich das sagen, dass die meisten von uns wollen unbedingt selbstbestimmt sein, aber nicht selbstständig. Weil wie viele von uns machen gerne ihre Steuer, haben das wirklich im Griff mit Akquise und vollem Unternehmertum. Die meisten von uns wollen einfach selbstbestimmt sagen, für wen sie wann wo arbeiten. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel, weil zurzeit geht das halt woanders schwierig, wenn man irgendwo angestellt ist, gibt's. Also bei Technikfirmen, dann haben die halt natürlich ein Anrecht auf deine Arbeit und schicken dich irgendwo hin. Und für uns in diesem Modell ist super wichtig, dass die Leute selbstbestimmt bleiben, ihren eigenen Kalender pflegen können, ihre eigenen Jobs weitermachen können, in gewissen Leitplanken dann natürlich. Also natürlich muss man dann, was Preispolitik angeht, muss man dann sich alignen mit dem größeren Konstrukt. Aber es geht wirklich darum, nicht zu sagen, hey, wir sind jetzt der neue One-Stop-Personaldienstleister, sondern es geht vielmehr darum, Rückgrat zu schaffen und ein Backbone, um besser selbstbestimmt unterwegs zu sein.
Ja, also übrigens, wer es genauer wissen will an dieser Stelle, du bist auch auf der Lead vertreten mit einem Panel zum Thema Wirtschaft, Mensch, Regulierung, bist du als Teilnehmer dabei. Und es gibt auch einen Vortrag, wo du das Konzept viele in all seiner Breite nochmal erläutern wirst. Die Links habe ich ans Ende des Artikels gepackt, da könnt ihr nachgucken. Oder hast du gerade die Themen, die genauen Daten parat, Marc? Dann können wir die hier einschmeißen. Ansonsten kommen die sicherlich nochmal gegen Ende der Sendung. Also die Genossenschaft sieht im Prinzip so aus, alle organisieren sich. Es gibt aber am Ende keinen Chef, der sozusagen profitiert von der Arbeit aller, der die ganze Verantwortung natürlich auch trägt, aber am Ende auch alles auf seine Rechnung macht, sondern alle sind die Chefs, die in dieser Genossenschaft beteiligt sind. Aber wie habt ihr denn da irgendwelche Zugangsvoraussetzungen zum Beispiel? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn es irgendwann an so Garantieleistungen geht oder so After-Sales-Geschichten, da könnte ich mir vorstellen, dass euch natürlich dran gelegen ist, auch hochwertige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann zusammenzubringen.
Total. Und ich glaube, das ist auch, damit steht und fällt das Ganze. Also, dass man die richtigen Menschen mit an Bord hat, die auch Bock haben, da sich mit einzubringen, aber die vor allem auch einfach in der Branche unterwegs sind, etabliert sind, wissen, was sie tun. So. Für die Startgründung spreche ich einfach mit vielen Kolleginnen, die ich kenne und schätze. Und perspektivisch müssen wir mal gucken. Eine Idee ist zum Beispiel, dass man ein gewisses Patensystem hat. Also, dass man sagt, Leute, die dabei sind, können Menschen empfehlen. Und dann gibt es eine befristete Anstellung auf ein Jahr zum Beispiel, dass man sagt, so passt das für beide Seiten. Ist ja auch nicht nur, es muss ja nicht nur für uns passen, sondern es muss ja auch für die Person dann passen. Und dann ist man befristet ein Jahr angestellt, kann das ausprobieren, ob das funktioniert. Und dann kann man am Ende des Jahres sagen, okay, wollen wir das festmachen und entfristen. Und dann würde man dann auch später dann die Genossenschaftsanteile zum Kauf angeboten bekommen und ist dann vollwertiges Mitglied der Genossenschaft. Okay. Aber auch da zum Beispiel, ne, mit so einem Partnersystem kann man dann auch einfach sicherstellen, dass Leute, die dabei sind, dann auch helfen beim Onboarding und wie das funktioniert.
Ja, okay, Marc, du hast da sicherlich auch eine Perspektive aus der Studioszene auf diese Idee. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, wer Fragen hat an Timo oder wen auch immer, Kommentare, Kritik, haut die in YouTube in den Live-Chat rein und wir werden die zu gegebener Zeit oder am Ende des Streams noch ein bisschen zusammenfassen. Ja, Marc, was würdest du denn jetzt sagen für die Studioszene? Da gibt es ja sicherlich, was Beschäftigungsverhältnisse angeht, auch ähnliche Strukturen. Wäre das denn interessant unter Umständen?
Ja, genau, wie du schon sagst, ich komme aus dem Studiobereich, bin für die Studioszene inhaltlich verantwortlich, mache auch den Podcast Studiosofa wöchentlich und kann halt die Seite einnehmen, ne? Also aus der Seite, aus der Perspektive berichten. Deshalb finde ich es auch total interessant, auch mal den Live-Bereich hier mitzubekommen und da einen Einblick zu kriegen. Ich glaube, bei uns im Studiobereich entwickeln sich sehr viele Kollaborationen aktuell, die schon nach einem ähnlichen Prinzip auf jeden Fall arbeiten. Weil was ich ganz schön finde, ist in unserem Bereich die Idee oder die Erfahrung, die Leute gesammelt haben, dass es einfach gemeinsam besser funktioniert. Ja, also in einer größeren Gruppe. Also da ist der Producer, der findet einen Mixing-Engineer, mit dem man zusammenarbeitet, oder mit einem Mastering-Engineer. Dann entwickeln sich mehrere Kooperationen mit Künstlern, das Netzwerk wird erweitert und es entwickeln sich solche großen Kollaborationen. Das ist bei uns gerade auf jeden Fall so eine schöne Entwicklung. Und ich habe halt eine Frage zum Thema Fachkräftemangel, weil aus dem Live-Bereich kriege ich halt mit, dass es einen akuten Fachkräftemangel gibt. Auf der anderen Seite kriege ich natürlich auch als Veranstalter irgendwo mit, dass die Preise für Veranstaltungstechniker auch extrem in die Höhe geschossen sind, weil sie extrem gefragt sind. Warum ist der Job auch trotzdem nicht attraktiv genug aktuell? Warum kommt da nichts nach? Was glaubst du, sind die Gründe und was wären Lösungen? Also es scheint ja nicht am Honorar zu liegen, oder vergesse ich da irgendwas?
Sind verschiedene Sachen. Also was diesen Honorarsprung jetzt angeht, das Problem ist, wir müssen jetzt einfach 20 Jahre zu niedrige Honorare aufholen. Und das ist so ein bisschen das eine große Problem, warum jetzt dieser große Honorarsprung an vielen Stellen passiert ist, weil jetzt über Corona einige Kolleginnen die Branche verlassen haben und jetzt dadurch natürlich früher gab es diese Erzählung, ja, wenn du es nicht machst, macht es jemand anders. So. Und ich glaube, dass, also auf einer gewissen Level war das, stimmt das auch, aber an vielen Stellen stimmte das noch nie. Und jetzt hat man halt, also auf unserer Freelancer-Seite haben wir jetzt halt gemerkt, dass das auch wirklich nicht stimmt und deswegen ein bisschen selbstbewusster da auch in diese Verhandlungen zu gehen. Aber nichtsdestotrotz haben viele Kolleginnen die Branche verlassen und also ich glaube, ein großer Mechanismus ist auch, ich habe auch viel so mit Gen Z und warum ist das schwierig in der Live-Branche? Mhm. Ich glaube, was bei uns ein Riesenproblem ist, ist, dass es so eine gewisse Normalitätsverschiebung gibt. Also es gibt so ganz viele Dinge, die bei uns normal sind Und aber für ganz viele andere Menschen eben nicht. Also, dass man immer am Wochenende arbeitet, immer nachts, normaler Arbeitstag, je nachdem, in welchem Bereich man ist. Also 14 Stunden arbeiten ist jetzt auch keine Seltenheit, ist Rock'n'Roll. Und es sind an vielen Stellen innerhalb der Branche, ja, ist halt normal. Ja, stimmt, in unserer Branche ist das normal, aber für Leute, die jetzt von außen rankommen, einerseits Nachwuchs oder auch Leute, die während Corona woanders gearbeitet haben und festgestellt haben, hä, ist gar nicht normal, ich kann auch sehr viel weniger arbeiten für mehr Geld, okay, dann mache ich vielleicht einfach das in Zukunft. Mhm. Und ich glaube, also ja, es gibt einen Fachkräftemangel, aber für mich ist das ist keine Ursache, sondern es ist einfach eine Konsequenz von einem Wertschätzungsmangel. Das, was wir an Arbeit leisten für das Geld und zu den Bedingungen, ist einfach nicht mehr attraktiv für die meisten.
Was glaubst du, müsste sich denn ändern am Arbeitsumfeld?
Ich glaube, es ist ein riesen Wertschätzungsthema. Und Wertschätzung kann man ja einmal durch Geld ausgleichen, ja, ne, leistest viel unter widrigen Bedingungen, also bekommst du mehr Geld als jemand, der das unter normalen Bedingungen macht. Das wäre das eine, was es halt nicht gibt. Das fängt jetzt langsam an, dass es die ersten Firmen gibt, die jetzt Nachtzuschläge zahlen und Feiertagszuschläge. Und das andere ist einfach auch dann die persönliche Wertschätzung in vielen Stellen. Also, und ich glaube, da müssen wir einfach auch ein bisschen, also 50 Jahre lang, the show must go on, no matter what happens to the people. Also den zweiten Satz dichte ich jetzt dazu, aber das ist schon was geworden. Und da müssen wir ein bisschen weg von kommen. Und das ist ja auch auf der Likon total spannend, weil wir extra auf dem Panel auch Anne Löhr haben, die sich als Therapeutin quasi auf Musikindustrie spezialisiert hat. Und da ist, glaube ich, ganz viel, was für die Menschen einfach da auch Attraktivität, weil du kannst in diesen Job, so wie er heute ist, nicht gesund bleiben und alt werden. Das geht einfach nicht. Und da müssen wir halt ran, das müssen wir verändern, fundamental. Sonst sagt gerade die Gen Z sagt so, ja, warum soll ich das machen? Kein Bock. Ich habe ja, andere Dinge, die ich machen kann.
Also eine ähnliche Entwicklung gab es im Studiobereich natürlich auch. Ne? Da gibt es auch Sessions, die da mal 12 Stunden dauern, aber man merkt dann halt auch, Dauer schafft man das halt einfach gar nicht. Da leidet man auch mental. Ne? Also Mental Health ist bei uns auch ein sehr wichtiges Thema gerade. Wir haben noch neulich eine Studiosofa-Episode dazu gemacht, die sehr, sehr oft gehört war. Das heißt, das Thema ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich dann auch abzugrenzen. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht schwierig. Ne? Im Studio, wenn man sagt, ich bin als Studiobesitzer jetzt in einer Session oder als Producer und sagt so, jetzt nach 8 Stunden, ey Leute, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Aber du kannst wahrscheinlich nicht einfach vom Event gehen, ne? Und dann sagen so, ihr macht jetzt mal euer Ding hier alleine.
Ja, und vor allem ist, also du gehst, also klassisch Rock'n'Roll, du gehst morgens um 9 oder 10 in die Halle, wenn du Glück hast, dann machst du die ganzen Aufbauten, Soundchecks, Show. Show ist dann halt um 8. So, das ist natürlich, wenn man auf die Uhr guckt, das ist schon, also dein High-Intensity-Aufmerksamkeitsding kommt in der 11. Stunde auf dich zu. Das ist schon mal das Erste. Und dann machst du die Show, machst den Abbau und dann fällst du in dein Nightliner-Bett, was so groß ist wie dein Schreibtisch wahrscheinlich. Und das machst du dann halt, je nachdem, im schlimmsten Fall machst du halt, halt 3 Wochen irgendwie am Stück und ist dann irgendwie 2 Off-Days dazwischen und du steckst halt in dieser Maschine, du steigst in den Bus und dann musst du am Ende rauskommen und dazwischen irgendwie einen Haufen Shows machen und
Ja, also wenn ich da jetzt mal kurz reingrätschen darf, das ist ja alles gut und schön und auch Anne Löhr, die werden wir auch noch im Livestream zu Gast haben, spannendes Thema Mental Health im Musikbusiness, aber jetzt habe ich mich mal kurz in die Rolle eines Arbeitgebers, eines Auftraggebers hineinversetzt und da fallen dann so Sachen wie so psychische Gesundheit und überhaupt und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die sich organisieren, das hört sich ja jetzt nicht super verlockend dann erstmal für Auftraggeber, Timo. Aber es gibt ja auch gute Gründe, haben wir im Vorgespräch vorhin geklärt, warum auch Auftraggeber und Auftraggeberinnen auf das Modell Genossenschaft zurückgreifen sollten. Und es gibt ja sogar eine investierende Mitgliedschaft für Auftraggebende.
Total. Und das ist auch so ein bisschen, also fangen wir mit der Mitgliedschaft für Auftraggeberinnen an. mir geht es nicht darum, jetzt eine Front zu bilden und zu sagen, so, wir sind jetzt gegen euch, sondern es geht halt darum, dass wir eigentlich irgendwie uns als Branche an den Tisch setzen müssen und sagen, okay, wie können wir denn diese Struktur so gestalten, dass wir das alle irgendwie gesund bis zum Alter irgendwie machen können. Und das, da müssen alle mit ins Boot. Also da müssen auch die Arbeitgeberinnen mit an Bord. Ja, klar, Auftragnehmer, Arbeitnehmer, die sich organisieren, stößt erstmal vielen Arbeitgebern sauer auf. Aber in diesem speziellen Fall gibt es an diese Scheinselbstständigkeitsproblematik, die Damoklesschwert über der ganzen Branche schwebt und mal zuschlägt, mal daneben schlägt. Aber im Großen und Ganzen beschäftigt es viele Auftraggeberinnen, die sagen, okay, nee, ich möchte aber hier rechtssicher beauftragen können. Und das ist zurzeit einfach schwierig mit Freien, muss man einfach sagen. Das andere ist natürlich, dass zumindest im Industriebereich ich auch feststelle, dass durch diesen Fachkräftemangel sehe ich auch, dass das Bookerinnen das immer schwerer fällt, die Crews voll zu bekommen und die Teams voll zu bekommen. Und wenn man da jetzt, weil diese Teamstruktur in der Genossenschaft quasi ist, man da auch sagen kann, nee, ich buche nicht jetzt Haufen einzelne Personen zusammen, die sich vielleicht nicht mal kennen, und weil die Bookerin auch an vielen Stellen die Menschen persönlich nicht mehr kennt, so Stärken und Schwächen, einfach nicht richtig abgebildet sind, ist es auch anstrengender geworden auf den Jobs, weil man eben weil die Crews mehr zusammengewürfelt sind als früher. Und wenn man da jetzt wieder den Schritt zurückgeht und sagt so, hey, wir kommen als Team vorbei, wir können das für euch erledigen, auch das ist ein riesen Argument, so, wo viele Bookerinnen auch anfangen zu lächeln zumindest.
Okay, also wie gesagt, man sieht auch für die Auftraggebenden, kann das alles nur Vorteile mit sich bringen?
Und um da noch kurz einzuhaken, das Spannende ist tatsächlich, dass auch alle Auftraggeber, die jetzt auch, viele haben ja auch Angestellte, Techniker, Projektleiter, wir rücken mit dem Vergütungsgefüge da sehr nah dran, so einfach mit einer Außenstruktur, haben aber ein ähnliches Vergütungsding, und dadurch werden die eigenen Festangestellten auch mehr wert. Also weil im Moment ist es halt so, dass dadurch, dass die Freien so günstig sind, sind die Preise, die Verkaufspreise so gering, und deswegen haben viele Firmen auch ein Problem, die eigenen Leute angemessen zu bezahlen, weil das Preisgefüge so weit unten ist. Und wenn wir jetzt alle gemeinsam sagen, hey, das ist, also wir wollen keine Geldkonkurrenz über Personal machen, sondern das ist einfach ein gegebener Wert, das ist, die Leute müssen das verdienen, das ist so und das ist für alle so, dann werden auch die eigenen Festangestellten mehr wert.
Und dann haben wir das emotionale Stakeholding befriedigt, den Begriff, den wir vorhin auch verwendet haben. Ja, auf der kommenden Lead von 22. bis 24. Oktober, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es gibt zum einen ein Panel zum Thema Wirtschaftlichkeit versus Menschlichkeit versus Regulierung mit Timo Bittner, Christian Sommer von Ambion, Anne Löhr, wir hatten es schon, und Pierre S. van Diari von GHS Crew Support. Das kann ja eine spannende Sache werden. Also das ist ja im Prinzip Marktmitgestaltung, GHS Crew Support, aber mit einem etwas anderen Ansatz. Oder gibt es da durchaus auch Synergieeffekte, die ich jetzt nicht erkenne auf Anhieb?
Ich weiß nicht, ich gebe die Frage, genau, Timo, ich gebe die Frage gerne an dich.
Meinst du jetzt auf dem Panel oder?
Nee, generell. Also so wie kommt denn diese Idee so in der Branche generell an, sagen Sie? Also ich habe dir vorher schon erzählt, ich war, als ich es zum ersten Mal gehört habe, auf der Lead vor 2 Jahren oder so, habe ich mir so gedacht, hört sich irgendwie spannend an, aber also, ne, wenn man dann auch praktisch mal so Wirtschaftsmedien befragt, ich habe vorhin mal gegoogelt, Genossenschaft, Nachteile, da stehen dann schon so Sachen, wo das so ein bisschen auch durch belächelt wird, sage ich mal. Ja, dass dann die Wirtschaftswoche sagt, ja, das ist ja alles gut und schön und hehre Ziele, aber am Ende funktioniert es nicht wegen mangelnden Managementkenntnissen und solchen Sachen.
Ja, muss man, glaube ich, auseinandernehmen. Also das Ganze ist natürlich einfach eine Firma, und es gibt halt einige Genossenschaften, die jetzt gegründet werden. Das sind dann Clubs, sind Kiezläden, also. Und das sind natürlich dann an vielen Stellen irgendwie Privatpersonen, die gesagt haben, hey, wir wollen hier gemeinsam irgendwie so einen schönen Kiezladen haben. wie machen wir es? Bei uns muss man das so ein bisschen, weil wir natürlich dann das also professionell als Firma direkt betreiben wollen, glaube ich, sind wir da ein bisschen besser aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist das ein Problem. Ich glaube, warum das ein bisschen belächelt wird, ist, weil es keine gewinnorientierte Struktur ist. Man kann da nicht investieren, man kann da kein Geld abschöpfen, sondern das ist, man kann das nicht kaufen, man kann das nicht verkaufen. Es ist halt auch eine ideelle Geschichte. Und deswegen wird das, glaube ich, in kapitalismusorientierteren Medien natürlich skeptisch gesehen.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch unsere Branche, die gefüllt wird mit dem Herzblut von tausenden Menschen jeden Tag. Also da, wo man, die ja auch vom Idealismus lebt ein Stück weit. Also da würde das ja sehr gut hinpassen. Wie sieht es denn
aus? Ja, also guter Punkt. Da will ich direkt reinrätschen, weil das ist, glaube ich, einer der großen Schmerzpunkte in der Branche, die ich so sehe, wo auch viel Frust entsteht, weil wir einerseits diese emotionalen Strukturen haben, True Love ist True Love und wir sind alle hier zusammen, aber dass die finanziellen Strukturen die Organisationsstrukturen das in keiner Weise widerspiegeln. Also wir machen alle unsere eigenen Deals, eigentlich weiß keiner, was der andere so verdient und alle sind so für sich. Aber das ist ja überhaupt nicht unsere gelebte Arbeits- und Lebensrealität, weil wir immer in Teams zusammen sind, immer gemeinsam irgendwo. Und da ist auch mir ganz wichtig, dass man jetzt halt überlegt, okay, wie können wir das denn übereinander legen und sagen, wie können wir denn jetzt diese gelebten emotionalen Strukturen auch in echte Strukturen mit Stakeholding, mit dem Gewinn, der abfällt, hinten aufbauen, damit da nicht mehr so ein großer Disconnect ist.
Mhm. Was sagt die Studioszene, Marc? Wie ist da Einzelkämpfertum verbreitet? Gibt es da ähnliche Tendenzen?
Also mir wäre jetzt ein solches Modell im Studiobereich nicht bekannt, auf jeden Fall. Bei uns sind das auch eher so Einzelkämpfer oder beziehungsweise, wie ich es eben schon genannt habe, so Kollaborationen, die dann halt gucken, die machen die Aufträge gemeinsam und teilen die Kohle dann auch irgendwie unter sich auf, so wie sie das vorher abgemacht haben, oder setzen sich zusammen. Es gibt ja auch verschiedene Konstellationen, die arbeiten mit so Punktesystemen, was ganz witzig ist, die setzen sich dann halt dann dahin und sagen, hey, ich glaube, ich habe für dieses Projekt so und so viel Zeit verwendet, ich will einen Anteil von so und so vielen Punkten, und dann einigen sie sich. Also das, ich glaube aber schon, wie du gesagt hast, das ist so wie dieser Idealismus, das funktioniert, glaube ich, bei vielen, aber bei vielen vielleicht halt auch nicht so, ne? Aber ich meine, das wäre ja dann halt auch eben eine freiwillige Geschichte, wenn man da Bock drauf hat. Was mich jetzt nur interessiert, Genossenschaft, ja, habe ich schon mal gehört, ein bisschen was weiß ich auch, aber ich weiß halt auch, als Freiberufler habe ich ja quasi die Last, Steuererklärung, ne, Einkommenssteuer abführen, ich muss mich privat versichern. Welche Vorteile hätte ich denn von so einer Mitgliedschaft, einer Genossenschaft?
Also die Genossenschaft an sich ist erstmal ein demokratisches Konstrukt, die wird gegründet und dann hat jedes Mitglied, das einen Anteil gezeichnet hat, hat eine Stimme und wählt dann den Vorstand, zum Groben. Das heißt aber auch, dass niemandem gehört dann diese Genossenschaft, sondern die gehört allen gleichermaßen. Und wie das dann weiter ist, bei unserer Genossenschaft ist man dann halt hundertprozentig angestellt. Das heißt, man macht keine Steuererklärung mehr, sondern man macht ein Projekt, schreibt dafür, bereitet dafür die Rechnung vor, sagt so, das ist alles passiert im System, und dann geht über die Buchhaltung, über das Backoffice, wird die Rechnung dann im Prinzip verschickt. Dann kriegt man mal am Ende sein Gehalt. Bei uns ist halt die Idee, dass man im Prinzip, weil man in unserem Fall, wie im Studiofall eigentlich auch, sehr gut tracken kann, wer wann was gemacht hat, weil es geht wirklich um Menschen, die irgendwo sind, Hände, Ohren, Augen benutzen, kann man total gut rauskriegen, hier so und so viele Stunden da reingeflossen. Deswegen kann man das gut tracken, und dann ist halt von der Rechnung verbleibt dann ein gewisser Anteil, das sind je nach Kalkulation 35-40%, verbleiben dann in der Genossenschaft, und von dem, was dann übrig ist, wird dann im Prinzip ein Brutto-Netto ausgezahlt. 35-40% klingt jetzt erstmal viel, ist auch viel, aber der Löwenanteil davon sind die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung. Also, und der Rest geht halt in den Betrieb der Struktur, aber von dem Geld fließt halt nichts irgendwo ab. Also es gibt keine Investoren oder keine Inhaber, die dann dann den Gewinn bekommen.
Sehr gut. Wer jetzt neugierig geworden ist, ich habe gerade nochmal geguckt, das Panel gibt es am 22.10. 15.30 Uhr und direkt im Anschluss um 16.30 Uhr auf der Lead Mainstage auf der Hamburg Messe am 22.10. gibt es dann deinen Vortrag, Timo, neue Strukturen für die Veranstaltungsbranche, wo du das alles mal im Detail ausbreiten wirst und dann auch auf Fragen eingehen. Ja, also ich habe mal jetzt geguckt, noch im Live-Chat gibt es keine Fragen. Wahrscheinlich sind alle so erschlagen noch von der Fülle an Informationen. Wer jetzt noch mehr Informationen möchte, ich habe, wie gesagt, unten verlinkt auf Timos Seite zu den beiden Veranstaltungen auch auf der LeadCon im Oktober in Hamburg. Und würde jetzt sagen, wenn es von eurer Seite her Anmerkungen oder Fragen noch gibt, her damit.
Ich könnte nur noch erwähnen, dass ihr mit dem Promocode MOTHERGRID 10% Rabatt auf eure Ticketbestellung bekommt. Also MOTHERGRID 10, MOTHERGRID, alles groß geschrieben. Tickets gibt es unter tickets.leadcon.com.
Jawohl. Wunderbar. Dann danke ich meinen Gästen heute, Marc Bohn von der Studioszene und Timo Bittner von Viele, den ihr auch demnächst auf der LeadCon erleben könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir noch einen Daumen da oder was auch immer meine Reichweite erhöht. Und wir sehen uns bald wieder. Es gibt noch 3 Livestreams in Kooperation mit der LeadCon. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.